Ich freue mich mal wieder bei euch zu sein. Schon eine Weile her, zuletzt, dass ich zuletzt hier war. Ach ja, schön euch zu sehen, schön hier zu sein. Ich möchte euch begrüßen mit dem Gruß, wie im ersten Petrusbrief Petrus die Leute begrüßt hat. Liebe Fremdlinge, das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber so werden die Christen im ersten Petrusbrief tatsächlich angesprochen. Und ich frage euch mal, habt ihr euch wegen eures Christseins in der letzten Woche irgendwo an irgendeiner Stelle mal fremd gefühlt? Ja, wer hat sich letzte Woche mal fremd gefühlt wegen des Christseins? Falls nicht, kann das ein gutes, aber auch ein schlechtes Zeichen sein. Fangen wir mal mit dem Guten an. Falls nicht, ist das gute Zeichen könnte sein, dass unsere Gesellschaft in vielen Teilen vielleicht doch immer noch christlich geprägt ist, auch wenn wir mittlerweile in einer nachchristlichen Zeit leben und Gesellschaft angekommen sind und mehr zur Minderheit werden. Ein schlechtes Zeichen wäre es, wenn wir uns nie fremd gefühlt haben in der letzten Woche wegen unser Christsein. Ein schlechtes Zeichen wäre es, weil wir dann als Christen vielleicht zu wenig Rückgrat haben, vielleicht angepasst leben und unseren Glauben und die Werte Jesu nicht wirklich vertreten. Könnte sein, also kann sein. Das Leben in der Fremde ist aber auch wirklich nicht leicht, liebe Fremdlinge. Habt ihr schon mal erlebt, jetzt mal unabhängig vom Glauben, dass ihr euch irgendwo total fremd gefühlt habt? Als ich die Predigt hier vorbereitet habe, habe ich darüber nachgedacht, wann war das bei mir so, vielleicht auch so eins der ersten Male, und das war schon mit 8 Jahren. Da war ich 2 Wochen lang in einem Ferienlager, 500 Kilometer weg von zu Hause. Und ich erinnere mich an die Situation, dass ich furchtbares Heimweh dort hatte. Und was macht man, wenn man Heimweh hat? Das ist bei euch natürlich lange her, bei mir auch. Ich bin ganz für mich allein an einen verborgenen Ort gegangen und habe dort geweint, für mich ganz alleine, sodass keiner sehen konnte, und habe mir so gedacht, oh, das ist hier alles doof und am liebsten will ich nur weg. Und eigentlich bin ich auch ein totales Opfer, weil ich wollte nicht hierhin. Meine Eltern haben mich hierhin geschickt und alle sind doof zu mir. Es gibt aber auch ein anderes Extrem, wie man bei Heimweh oder wenn man sich fremd fühlt, wie man darauf reagieren kann, nämlich, dass man in dieser Fremde, in dieser fremden Situation um jeden Preis dazugehören will. Es gibt dann immer so die Coolen in so einem Ferienlager und dann fängt man an, sich so zu verhalten wie die und will unbedingt dazugehören. Man gibt sich dann selbst und seine Identität voll auf und orientiert sich an der stärksten Gruppe und assimiliert sich bis zur Selbstaufgabe. Und als Minderheit in der Gesellschaft, als Fremdlinge in dieser Welt, leben wir auch als Gemeinde ganz oft eines dieser beiden Extreme. Ja, entweder wir ziehen uns in unsere fromme Welt zurück, bemitleiden uns ein Stück weit selbst und finden da draußen in der Welt eigentlich alles doof, oder wir wollen diese Fremdheit, an der wir uns so reiben, wollen die um jeden Preis überwinden und passen uns der Gesellschaft bis zur Selbstaufgabe an, auch wenn wir dabei unsere eigentliche Identität als Christen oder auch als Gemeinde Jesu verlieren. Der Petrusbrief lädt uns ein, einheimische Fremde zu sein. Als Fremde, die nicht von dieser Welt sind, aber gleichzeitig ganz in dieser Welt beheimatet sind und sie bejahen. Einheimische Fremde. Es gibt einen niederländischen Theologen, der heißt Stefan Paas, und der sagt über diesen Petrusbrief, dass er für die nachchristliche Zeit, in der wir leben, die gleiche Bedeutung gewinnt wie zur Zeit der Reformation. Der Römerbrief. Wie können wir als Christen und auch als Gemeinde unseren Glauben in einer nachchristlichen Gesellschaft leben, in der wir immer mehr zur Minderheit werden? Was brauchen wir, um als einheimische Fremde zu leben, ganz in dieser Welt beheimatet und trotzdem von einer anderen Welt? Darum geht es im Petrusbrief. Und deswegen habe ich den mal für heute und auch wenn ich das nächste Mal komme, mal zwei Abschnitte aus dem Petrusbrief rausgesucht. Der Petrusbrief richtet sich an Gemeinden in Kleinasien, die in einer Minderheit sowieso waren, aber wo auch eine Verfolgung sich immer mehr aufbaute. Sie lebten also in dieser Fremde, die auch Leid mit sich brachte, woran man sich rieb. Und was braucht man jetzt, um als Einheimische in dieser Fremde zu leben? In unserem Abschnitt finden wir drei Dinge. Das ist Ermutigung, das ist fester Halt und das ist ein klarer Kompass. Ermutigung, ein fester Halt und ein klarer Kompass. Das finden wir alles hier in diesem Abschnitt. Habt ihr natürlich nicht gehört, weil es steht so auch nicht drin in dem Abschnitt. Aber wir werden es gleich sehen, wenn wir jetzt Stück für Stück durchgehen. Der erste Teil, ganz und gar, so habe ich das Thema mal überschrieben, ganz und gar vom Evangelium begeistert. Das sind die ersten Verse, die ich jetzt nicht nochmal vorlese, die könnt ihr parallel immer mal ein bisschen drin rumstöbern. Die ersten drei Verse beschreiben eine unglaubliche Begeisterung fürs Evangelium. Ermutigung ist der erste Punkt, ja, Ermutigung. Erstaunlicherweise sogar bei denen, für die das Evangelium gar nicht bestimmt war oder noch gar nicht bestimmt war. Da sind zuerst die Propheten im Alten Testament. Wir lesen von ihnen gleich mehrfach, wie sie suchten, wie sie sich danach sehnten und wie sie danach forschten, was es mit diesem Evangelium auf sich hat. Der Geist Jesu hat ihnen bereits die Zutaten des Evangeliums offenbart. Und sie versuchten jetzt total begeistert, ja, angezündet von diesem Evangelium, versuchten sie rauszufinden, wann diese neue Zeit anbrechen würde. Aber, das lesen wir auch in diesem Abschnitt, sie selbst konnten es noch nicht erfahren. Sie waren Wegbereiter. Jesus beschreibt das Evangelium, um das es ja hier geht, also die gute Nachricht vom Reich Gottes, ganz oft mit einem Festmahl. Und wenn man in diesem Bild mal bleibt von einem Festmahl, vielleicht hattet ihr einen schönen Sonntagsbraten heute oder so, wenn man in diesem Bild bleibt von diesem Festmahl, dann sind die Propheten vom Alten Testament so Leute, die beschrieben den Hunger und den Appetit der Menschen. Die sehnten sich nach diesem, die hatten einen Hunger und einen Appetit auf das Evangelium, das beschreiben die Propheten. Und sie deckten bereits auch schon den Tisch für das Festmahl. Und das alleine begeistert sie schon. Aber im Neuen Testament, also wir heute, ja, wir erleben, wie Gott selbst durch seinen Geist und durch begeisterte Botschafter zum Essen ruft. Ja, die Propheten beschrieben nur den Hunger und den Appetit und deckten schon so ein bisschen den Tisch. Aber wir werden zum Essen gerufen. Es ist angerichtet. Du bist eingeladen. Was für ein Privileg und was für eine Begeisterung. Das, worauf viele Generationen sehnsüchtig gewartet haben, ist endlich eingetroffen. Gott schenkt uns durch Jesus das Heil. Er macht uns zu seinen Kindern. Dann lesen wir selbst, die Engel haben großes Verlangen, mehr darüber zu erfahren. Wörtlich steht hier, dass sie sich vorbeugen, um es genauer zu sehen. Ich hatte so eine Oma, das gibt es ja im Dorf öfter, wir waren so eine Kleinstadt, und die hat immer so aus dem Fenster geguckt, die hat sich so ein Kissen auf die Fensterbank gelegt und so stundenlang rausgeguckt, ja. Als Kinder, als Enkel sind wir da, haben uns manchmal dazugestellt und so. Und wenn irgendwas interessant war, dann hat man sich so ein bisschen, was passiert denn da, ja? Sich so ein bisschen vorgebeugt. Und das machen die Engel hier. Die sind neugierig. Die wollen sehen, was passiert denn da? Leidenschaftliche Neugier. Was für eine unfassbare Ermutigung ist das, gerade in einer glaubensfeindlichen, nachchristlichen Gesellschaft. Eine Botschaft, die das volle Interesse von Generationen an Propheten weckt. Eine Botschaft, die sogar die Engel extrem neugierig macht. Also so eine Botschaft muss von größter Bedeutung sein. Sie ist es wert, dass man daran festhält, egal wie widrig die Umstände sind, egal was in dieser Gesellschaft davon gehalten wird, von dieser Botschaft. Diese Botschaft ist es wert, dass man sich daran festhält. Und in der Vorbereitung, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, in der Vorbereitung musste ich mir eingestehen, dass ich diese leidenschaftliche Begeisterung für das Evangelium nicht mehr so krass habe wie vor 20 Jahren oder 25 Jahren. Wenn man etwas schon so lange kennt, dann wird sowas ganz schnell auch irgendwie gewöhnlich. Aber diese Verse und die Beschäftigung mit diesen Versen hat meine Leidenschaft fürs Evangelium wieder ganz neu angefacht. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen rüberkommt und dass ich euch so ein Stückchen anstecken kann. Man sieht es noch nicht so richtig, wenn man in die Reihen guckt, ja, dass ihr jetzt diese Begeisterung, dass die so rüberkommt. Aber ja, so sind wir ja auch hier, ne? Aber falls das jetzt noch nicht so passiert, da gibt es ja auch keinen Knopfdruck, ja, dass das jetzt so eine Begeisterung plötzlich da ist, falls das nicht geschieht, dann lest diese Verse doch ein paar Mal in der nächsten Woche jeden Tag. Und lasst euch anstecken von dieser Begeisterung der Propheten und der Engel, die noch lange nicht das hatten, was wir heute haben. Das ist wirklich gewaltig, was hier steht. Ganz und gar vom Evangelium begeistert. Was für eine Ermutigung. Und das nächste, ganz und gar fokussiert auf Jesu Gnade. Ganz und gar fokussiert auf Jesu Gnade. Zuerst hatte ich als Überschrift ganz und gar auf Gnade eingestellt, da nach diesem Lied von Marlene Dietrich 1930, ja, die gesungen hat, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Sie singt dort, dass sie nichts anderes als Liebe kann. Klar, sie meint ein bisschen eine andere Liebe als das, was in der Bibel mit Liebe bezeichnet wird. Aber auf dieses ganz und gar kommt es an. Und das kommt da ganz gut rüber in diesem Lied. Ich kann nichts anderes als zu lieben. Ganz und gar auf Gnade eingestellt. Genauso ist hier der Vers 13 gemeint. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Hofft ganz und gar auf die Gnade, die Jesus euch ja schon geschenkt hat und mit der euch am Ende der Zeit Anteil an seiner neuen Welt geben wird. Seid ganz und gar fokussiert auf diese Gnade Jesu. Was meint ihr dann, fokussiert sein? Fokussiert sein auf diese Gnade. Was ist denn damit gemeint? Zuerst, das lesen wir, meint es, in der Gesinnung umgürtet sein. Was ist denn damit gemeint? In der Gesinnung umgürtet sein. Umgürtet haben sich die Menschen im alten Israel, wenn sie aufbrechen wollten, wenn sie losgingen, dann haben sie ihre langen Gewänder hochgerafft und mit einem Lendengurt festgeschnürt, sodass sie beim Laufen das nicht in den Beinen rumflatterte und sie am Ende noch gestolpert sind. Zum Beispiel beim Auszug von Ägypten sollten die Israeliten, hat Gott ihnen befohlen, sollten die Israeliten ihre Lenden gürten, damit sie sich eben wirklich auf den Weg machen und aus der Sklaverei Ägyptens aufbrechen können. Und genauso sollen auch wir zu einer neuen Gesinnung aufbrechen, die ganz von der Gnade Jesu bestimmt ist und uns von der Sklaverei, der Schuld und der Sünde befreit. Fokussiert sein meint als zweites hier aber auch nüchtern zu sein. Also nicht in einer Rauschwelt zu leben, sondern die Wirklichkeit zu sehen. Aber was ist denn die Wirklichkeit? Da könnten wir jetzt ganz viele Sachen zusammentragen, aber die eine Wirklichkeit, die wirklich zählt, ist, dass Jesus Sieger ist. Das ist die Wirklichkeit. Seine Herrschaft ist jetzt schon angebrochen. Sie ist noch nicht verwirklicht in dieser Welt, aber sie ist schon angebrochen. Und deshalb ist das Dritte, was hier mit fokussiert sein gemeint ist, so enorm wichtig, nämlich das Hoffen. Und Hoffnung meint nicht irgendeine ungewisse Vermutung, so nach dem Motto, ja, ich hoffe mal, dass morgen die Sonne scheint, weil ich mir das und das vorgenommen habe oder so. Nein, Hoffnung in der Bibel ist eine feste Gewissheit, dass das, worauf man hofft, auch eintrifft. Und ein Interview mit Helmut Kohl hat mir in der Vorbereitung ganz deutlich vor Augen gemalt, was Hoffnung ist. Die Jüngeren hier, Helmut Kohl, das war mal ein Bundeskanzler in Deutschland. In der Zeit, in der Deutschland noch geteilt war, wir haben ja gerade letzte Woche den Tag der Deutschen Einheit gehabt, am 3. Oktober. Und in diesem Interview erzählt Helmut Kohl von seinem ersten wirklich richtigen Gespräch mit Michael Gorbatschow, als Deutschland noch geteilt war. Und sie wurden in diesem Gespräch am Rheinufer sehr offen und persönlich. Es wurde dann später auch Strickjackendiplomatie genannt, ja, weil sie wirklich da so mal die Krawatte abgelegt haben und mal einfach so von Mann zu Mann ganz offen geredet haben, fast wie Freunde. Und als es um die Frage des geteilten Deutschlands ging, sagte Helmut Kohl zu Gorbatschow: Sehen Sie den Rhein? Das Wasser fließt ins Meer. Sie können das nicht aufhalten. Sie können den Rhein stauen, Sie können ihn umleiten, aber am Ende wird das Wasser immer ins Meer fließen. Ich weiß nicht, wann es sein wird und ob ich es noch erleben werde, aber ein Volk, das sich die Einheit wünscht, wird die Einheit auch irgendwann erleben. Das ist Hoffnung. Zu der Zeit, als Helmut Kohl das zu Gorbatschow sagte, war ja an deutsche Einheit nicht ansatzweise zu denken. Das Wasser im Rhein fließt ins Meer. Es ist nicht aufzuhalten. Jesus hat seine Herrschaft bereits angetreten. Er wird sie aufrichten. Das ist nicht aufzuhalten. Egal wie die Umstände im Moment auch aussehen mögen, egal was die Gesellschaft, wie die das sieht, ob sie es komplett anders sieht, wir können uns darauf verlassen und völlig auf die Gnade Jesu hoffen. So wahr das Wasser im Rhein ins Meer fließt, so wahr wird Jesus seine Herrschaft antreten. Und das gibt uns festen Halt im Sturm, vielleicht auch in manchen Shitstorm in dieser Gesellschaft, den wir aushalten müssen. Diese Hoffnung, dieser feste Halt: Jesus ist Sieger, seine Herrschaft ist bereits angebrochen und er wird seine Herrschaft aufrichten. Das wird so sein. Und dann kommt das Dritte ganz und gar erneuert zu einem heiligen Leben. Auch hier nochmal die Verse: Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und bam, jetzt kommt's wieder, ja, die fromme Spaßbremse. Bisher war ja alles schön mit Gnade und so. Ah, toll, jetzt wieder dieses fromme Ding da. Gehorsam, seine inneren Begierden, also seine Wünsche verneinen und jetzt als Heilige leben, mit Heiligenschein und so. Kann man das heute noch so predigen? Ist das nicht abstoßend? Nicht vielleicht sogar gefährlich, weil es ja die selbstbestimmte Entfaltung unserer individuellen Persönlichkeit regelrecht verhindert und verbietet? Ich glaube, so negativ kann diese Verse eigentlich nur jemand verstehen, der weder auf Gnade fokussiert ist, noch die Begeisterung des Evangeliums erfahren hat und auch Gott nie als liebenden Vater kennengelernt hat. Dann kann man diese Verse wirklich so verstehen. Wer die biblische Botschaft nur als ein religiöses Regelwerk liest, der muss sie als abstoßend empfinden. Und dann ist es auch besser, dem nicht zu folgen, weil dann kann es wirklich auch krank machen. Wer aber das Evangelium versteht, wer dem liebenden Vater begegnet und die Gnade Jesu erkennt, der ja sein eigenes Leben hingibt, um uns ein neues Leben als heilige Kinder Gottes zu schenken, für den sind diese Verse alles andere als abstoßend. Sie sind sogar der Inbegriff von Persönlichkeitsentfaltung. Guck mal genau hin. Das ist Persönlichkeitsentfaltung, was da steht. aber eben eine Persönlichkeitsentfaltung des neuen Lebens als Kinder Gottes. So nach dem Motto, wie der Vater, so der Sohn oder die Tochter. Wenn du zu Jesus Ja gesagt hast, dann hat Jesus dich zu einem Kind Gottes gemacht. Dann bist du bereits heilig, erwählt und ausgesondert. Holy, ganz, ungeteilt, haben wir gehört. Ja, du bist schon ganz und ungeteilt Kind Gottes, heiliges Kind Gottes, zu Gott gehörig. Du bist zu einem heiligen Leben erneuert. In einer neuen Gottesebenbildlichkeit trägst du seine DNA, sein Erbgut, seine Wesensmerkmale in dir. Und das ist alleine Gottes Werk. Da hast du nichts dazu getan. Reines Geschenk seiner Gnade. Und Petrus ruft dich jetzt dazu auf, diese neue Wesensart als Kind Gottes auch zur Entfaltung kommen zu lassen. Persönlichkeitsentfaltung. Ihr seid schon heilig, deshalb seid nun auch heilig. Und an dieser Stelle entscheidet sich, ob wir lediglich Follower von Jesus sind, so mit Daumen hoch, ja, und ein Like und so, oder ob wir wirklich seine Nachfolger sind. Ob wir einfach nur ab und zu mal ein paar schöne fromme Lieder singen, Jesus als Dienstleister unserer Rettung gebrauchen und ihm vielleicht auch noch zutrauen, in manchen Situationen, wenn wir Not geraten, uns ein bisschen zu helfen. Oder ob wir ihm wirklich nachfolgen, ihm wirklich unser ganzes Leben anvertrauen und uns von ihm verändern und gestalten lassen. Das entscheidet sich an dieser Stelle hier. Follower oder wirklich Nachfolger? Heiligung ist dabei ein Reife- und ein Lernprozess, der Zeit braucht. Und er braucht auch die Gemeinschaft von Christen. Am besten gelingt diese Heiligung, wie dieser Prozess ja in der Bibel genannt wird, am besten gelingt dieser Heiligungsprozess in kleinen Lerngemeinschaften. Deswegen hat es Jesus mit seinen Jüngern ja auch so gemacht. Hat da so 12 um sich geschart, die waren viel zusammen, viel miteinander unterwegs und haben miteinander gelernt. Und in solchen kleinen Lerngemeinschaften können wir miteinander die Bibel studieren, können uns gegenseitig darin ermutigen, das zu leben, was uns Gottes Geist durch sein Wort zeigt. Und wenn wir scheitern, dann können wir uns in so einer kleinen Lerngemeinschaft auch gegenseitig wieder aufrichten und stärken und sagen, jo, das war jetzt Mist, aber wir können weitermachen, weil wir sind bereits Kinder Gottes. Nochmal probieren. Und ich glaube, gerade in einer Gesellschaft, in der wir als Christen immer mehr zur Minderheit werden und in der es immer anstößiger wird, wenn jemand sein Leben entsprechend der Heiligkeit Gottes gestalten möchte. Ja, gerade da werden solche Lerngemeinschaften überlebenswichtig sein, glaube ich. Aber die Heiligung geht weit über unser eigenes geistliches Leben in der Gemeinde hinaus. Heiligung hat auch eine missionarische Dimension und Wirkung. Das muss man jetzt auch mal sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Wie soll denn Heiligung, die von den Menschen außerhalb der Gemeinde, habe ich gerade eben gesagt, abstoßend erlebt wird, wie soll die denn zu einem Leben mit Jesus einladen? Ja, Heiligung wirkt ja nur dann abstoßend, wenn wir sie irgendwie schräg in einer von der Welt abgekapselten Frömmigkeit leben und dabei alle anderen auch noch mit dem moralischen Zeigefinger so hindeuten und sie vielleicht verurteilen. So wie das Kind das Heimweh hat und sagt, die sind alle blöd, die sind alle doof und sich zurückzieht. Wenn wir so Heiligung leben, in unserer frommen Bubble, in unserer Blase, ja, dann ist es schräg und dann ist es auch abstoßend für die Menschen. Petrus versteht Heiligung hier aber anders. Im nächsten Kapitel, das ich leider auslassen muss, weil ich nur zweimal bei euch predige, im nächsten Kapitel heißt es in 1. Petrus 2, Vers 12, lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden, durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Boah, das ist ein krasser Vers. Oder Jesus kann das Ganze noch ein bisschen kürzer sagen in Matthäus 5, Vers 16. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich habe vorhin von Stefan Paas, diesem niederländischen Theologen, gesprochen und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Pilger und Priester. Pilger und Priester. Und das sind wir als einheimische Fremde. Pilger und Priester. Pilger meint, wir sind Fremde in dieser Welt. Wir sind nur auf der Durchreise. Unsere eigentliche Heimat ist bei Gott. Das meint Pilger. Aber Priester meint, dass wir einen Auftrag während dieser Reise haben. Als Priester sollen wir die Menschen zu Gott bringen und Gott zu den Menschen. Das ist die Aufgabe eines Priesters, die Menschen vor Gott zu bringen und Gott zu den Menschen zu bringen. Kommt übrigens auch in 1. Petrus 2, Vers 9 vor. Ihr seid eine heilige Priesterschaft. Aber wie kann das gehen in einer Gesellschaft, die immer weniger nach Gott fragt? Ja, die Gottes Wort sogar immer mehr als anstößig empfindet. Menschen vor Gott bringen. Das geht durch Gebet, durch Fürbitte. In der Stadtmission in Gießen, wo ich jetzt ja seit 2 Jahren als Pastor mit dabei bin, da haben wir so eine Minute für unsere Freunde eingerichtet, in der Fürbittezeit der Gemeinde. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus, dass wir einmal in der Woche eine Minute für unsere Freunde beten, aber es ist gut, jede Woche daran erinnert zu werden im Gottesdienst. Da gibt es Menschen, die mir nahe sind und die mein Gebet brauchen, die ich als Priester vor Gott bringen muss. Das ist meine Aufgabe. Vielleicht wäre sowas mal ganz gut. Eine Minute für meine Freunde. Oder Gott zu den Menschen zu bringen. Ja, da gibt es ganz einfache Methoden. Zum Beispiel ein so ein Schlagwort heißt, einen Satz mehr. Den Mut haben, mal einen Satz zu sagen, mit dem ich in mein Gespräch mit Freunden Gott ins Spiel bringe. Zum Beispiel eine persönliche Erfahrung mit ihm, so aus dem Alltag. Oder wenn ihr hier im Gottesdienst irgendwas erlebt habt, was euch total ermutigt hat in einer Situation, in der es vielleicht für euch gerade schwierig war. Warum nicht sagen, hey, da habe ich etwas erlebt, was mir weitergeholfen hat. Einen Satz mehr und Gott zu den Menschen bringen. Aber Gott zu den Menschen zu bringen, geschieht auch ganz wesentlich durch Heiligung. Und da sind wir jetzt wieder beim Text. Die nicht irgendwo zurückgezogen in einem gesonderten religiösen Bezirk stattfindet, sondern mitten im Alltag. Ganz und gar in allen Bereichen unseres Lebens. Und auch das braucht Mut. Wenn wir aber mitten im Alltag, mitten in der Gesellschaft immer mehr wie Papa werden, dann bringen wir Gott auch immer mehr zu den Menschen. Weil sie ihn an uns sehen, mehr und mehr. Wir verkörpern das Evangelium mehr und mehr. Durch unsere Heiligung können Menschen in uns Gott begegnen. Und das Neue Testament macht große Hoffnung, dass dann selbst Gegner des Glaubens, das könnt ihr hier lesen, durch so einen geheiligten Lebensstil nachdenklich werden und irgendwann an Jesus nicht mehr vorbeikommen. Und deshalb ist die Frage total entscheidend. Wem passen wir uns an? Den Maßstäben und Denkweisen der Gesellschaft, die nicht nach Gott fragt? Wollen wir uns denen anpassen? Oder leben wir als Kinder Gottes nach den erneuerten Maßstäben und Denkweisen, die von der Heiligkeit Gottes bestimmt sind? Petrus lädt uns ein, gerade in einer glaubensfremden Umgebung ganze Sache zu machen, ganz und gar. Ganze Sache zu machen, ganz und gar und vielleicht auch wieder ganz neu vom Evangelium begeistert zu sein. Ganz und gar auf die Gnade Jesu zu hoffen, so wahr der Rhein ins Meer fließt, wird Jesus seine Zusagen erfüllen. Und ganz und gar Jesus nachfolgen. Und Heiligung zu leben, so wie Papa. Dann werden wir als Christen und als Gemeinde in dieser Welt, auch als Fremdlinge, einen festen Platz haben, und zwar als Priester. und als solche Priester sogar Gott und die Menschen in Verbindung bringen. Das ist unsere Bestimmung als Kinder Gottes, mitten hier in der Fremde, als einheimische Fremde, als Nachfolger Jesu, ganz und gar. Amen. Und jetzt wollen wir miteinander singen: So groß ist der Herr. Um ihn geht's. Er ist im Mittelpunkt.